Herzlich willkommen zur 313. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns mal wieder in der Pinken Bar versammelt und sprechen von dort für euch zwei unterschiedliche Sneakfilme. Denn sowohl Robert als auch Claudia waren jeweils in der Sneak, aber nicht zusammen. Der Robert hat Carrie gesehen.
Hallo, hab ich. Stimmt.
Und die Claudia hat In Offset gesehen, in der Motorsneak.
Stimmt. Und der Stefan hat leider gar nichts gesehen.
Auch das ist richtig. Er hat dann nämlich, als ihr gesneakt habt, hatte ich Besuch von meinen Kollegen an meiner Bar. Wir haben ordentlich getrunken.
Montag und Mittwoch?
Nee, nur Mittwoch.
Montag? Weiß ich nicht. Brauchst du eine andere Ausrede, aber ist okay. Ja, Bob, worum ging's?
Also in deinem Film geht's um einen Typen, der redet nicht mehr, weil der hat genug gesagt. Und bei mir geht's um eine Frau. Keine Ahnung, worum soll ich meinen, mit meinem Anfang oder wie?
Ich glaube, andere Podcasts sind ansteckend. Ja, du fängst an. Du bist der Headliner.
Ich bin der Headliner.
Du bist der Headliner?
Siehst du, das hätten wir vorher festlegen
sollen. Du bist
hätte
Bon Jovi. Ich, oh Gott.
Oder die Scorpions, je nachdem.
Ich war mal auf einem Bon Jovi-Konzert, es kommen ganz schlimme Erinnerungen hoch.
Freiwillig wurdest du geknebelt und hingeschleppt, oder?
Ich möchte mich dazu nicht äußern.
Haben wir das Spiel hier auch schon mal gespielt? Das haben wir doch mal in der Schule während in der langweiligen Unterrichtsstunde gespielt. Wer mit dem schlimmsten Konzert aufwarten kann, auf dem er mal freiwillig war. Und so. Und da ist dann eben einer meiner Klassenkameraden, der in der Zeit in so einer Hip-Hopper-Phase war, musste zugeben oder hat zugegeben, dass er mal bei DJ Bobo freiwillig war. Und danach haben wir uns wirklich schon stundenlang kringelig gehört. Das konnte niemand toppen.
Damals ich kenne noch jemanden, der auf DJ
Bobo. Damals wusste ich noch nicht, dass ich mal jemanden kennen werde, der mit DJ Bobo musiziert. Aber ja.
Tja, die Vorband auf diesem Bon Jovi-Konzert war Nickelback.
Volle Freizeit.
Das ist aber schön.
Wow, du bist ein ganz softer. Du bist ganz warm ums Herz.
Das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, oder?
Touren die überhaupt alle noch? Die sind doch alle schon tot.
Ich habe Klaus Meine erst wieder irgendwie in so einem pseudo-intellektuellen Interview gesehen.
Klaus Meine, oh Gott, ja, den kann ich zum Glück nicht auf mein Kerbholz tun.
Ja, ich glaube nicht.
You give love a bad name, also los.
Ja, Carrie.
Jetzt muss ich den Rest des Podcasts lachen, leider.
Ja, ist mir leid. Ich habe Carrie gesehen.
Stephen King-Verfilmung.
Remake. Das Original war von Brian De Palma gemacht.
Carrie war der erste Roman von Stephen King.
Ja.
Unnütz zu Stephen King. Ich habe sogar gelesen.
Unnütz zu Stephen King wissen.
Ich könnte es eigentlich auch wissen, weil ich habe ja dieses Buch von Stephen King On Writing gelesen. Und da geht es tatsächlich auch darum, wie er anfing zu lesen. Zu
ist
schreiben.
Das gut? Taugt das?
Es ist ein sehr interessantes Buch, ja. Also sowohl eben darüber seine Empfehlungen, wie man schreiben soll, aber eben auch über seine eigene Schriftstellerbiografie.
Ah, okay, also es ist eine Mischung aus Biografie und Ratgeber.
Ja, stimmt. Und es ist wirklich interessant zu lesen.
Also, liebe Hörer, da sind noch keine 5 Minuten Podcast um.
Und ihr habt schon die erste Buchempfehlung. Die Armschweine. Zack. 2 Bücher. Zack.
Zack, zack.
Jetzt so. Mal los. Ja, Carrie? Nee, oder war das keine Empfehlung? Okay, also nein, nur Carrie, on writing und dann...
Carrie muss man nicht lesen, glaube ich.
Aber kann man im Fernsehen gucken.
Ich habe den Originalfilm nicht gesehen und ich habe das Buch nicht gelesen. Aber um das jetzt mal zusammenzufassen, wir haben ein Mädchen namens Carrie White. Ich kann jetzt nur den Film zusammenfassen. Ich weiß nicht genau, in dem Buch ist es möglicherweise vielleicht etwas anders. Vielleicht es wirkt so ein bisschen wie die modernisierte Fassung ins Heute versetzt, alles mit Smartphones gespickt und so. So war das im Buch sicher ja nicht. Aber die grundsätzliche Geschichte, wir haben dieses Mädchen, die hat eine Mutter, die über alle Maßen religiös ist und ihre Tochter vor allem Unheil beschützen möchte. Und das Unheil kommt natürlich vor allem vom Teufel und in Gestalt von Lasterhaftigkeit und Jungs. Und vor all diesem muss sie beschützt werden, weshalb sie eigentlich auch zu Hause unterrichtet hat, also so Homeschooling-mäßig. Das ist ja dann irgendwann verboten worden, weshalb sie ihre Tochter jetzt gegen ihren Willen mehr oder weniger dann doch, also gegen den Willen der Mutter, doch in die Schule schicken muss. Dort ist sie natürlich die totale Außenseiterin, wird von allen gehänselt und kommt nicht gut klar, weil sie halt für so ein Einsiedlerkrebs quasi ist. Es reihen sich dann so einige Demütigungen aneinander, die dafür sorgen, dass auf der anderen Seite, also derer, die da die Demütigungen ausführen, ein Mädchen ein bisschen schlechtes Gewissen kriegt, was sie mit dem Mädel da so angestellt haben, und sich in den Kopf setzt, das wieder gut machen zu wollen, und ihren Freund überzeugt, ob er nicht ihr den Gefallen tun kann, statt mit der hübschen Blonden, die das wieder gut machen will, ist auch so eine völlig absurde Prämisse, statt mit ihr zum Abschlussball zu gehen, ob er nicht mit Carrie zum Abschlussball gehen könnte, weil die würde ja sonst niemand fragen. Der Freund will das erst nicht, aber sie bekniet ihn so lange, bis er dann irgendwann ja sagt, und dann geht er halt mit Carrie zum Abschlussball.
Oh, erzähl nicht so viel.
Und
möchtest du ihn sehen?
Ich habe den alten gesehen, aber ich finde nicht, dass man eigentlich so viel erzählen sollte.
Ja, wie auch immer.
Also nicht viel mehr.
Jedenfalls, was man vielleicht noch sagen kann, Carrie entdeckt derweil, dass sie telekinetische Fähigkeiten hat, und irgendwann kommt dann halt auch das Fass zum Überlaufen.
Dann hat es ihm gegen.
Genau. Was mich daran extrem gestört hat, ist, die Geschichte ist zwar vielleicht ganz nett, aber die ist eigentlich genug Material für einen Kurzfilm und nicht für 90 Minuten. Der ganze Film baut langsam auf zu einem Schlusspunkt, der von Anfang an klar ersichtlich ist, wo das hinführen wird. Es hat überhaupt keine Überraschung, es hat keine Wendungen. Diese telekinetischen Fähigkeiten, die entdeckt sie im Grunde so in der zweiten, dritten Szene, fängt das an, und dann schaust du ihr dabei halt dazu, wie sie so nach und nach mal lernt, wie man, also was das, wann das passiert und wie sie das möglicherweise unter Kontrolle kriegen kann. Das ist immer die Szene in jedem Superman-Film oder so, oder in jedem Superhelden-Film, wo so ist das so ein 5-Minuten-Part in dem Film, wo der Held seine Fähigkeiten ausprobiert, und dann am Anfang sind sie ihm noch ein bisschen zu stark, und dann kann er es dann irgendwann. Das streckt sich hier über den ganzen Film.
Das ist ja schön, und das möchte man gern sehen.
Und im Grunde ist auch, ich weiß nicht, so ein Horrorfilm, da gibt es ja so mehrere Konzepte, so dieses 10 kleine Jägermeister-Problem, wo sie so nach und nach dezimiert werden, oder halt so irgendwie der vom Teufel Besessene oder sonst wie. Hier ist es so ein bisschen seltsam, vor wem man eigentlich Angst haben soll. Also eigentlich hat man keine Angst in dem ganzen Film. Es gibt so ein paar Schreckeffekte, aber die sind eigentlich auch ja so Teenie-Horror-Niveau, finde ich. Und wir haben noch, das ist vielleicht der einzig positive Punkt, wo man sich ein bisschen gruseln kann, Julianne Moore spielt ihre Mutter, und die spielt die wirklich so, wirklich auf so, also diese religiöse Besessenheit, die siehst du ihr in den Augen an. Das ist wirklich fies, die verletzt sich immer selbst und geißelt sich und haut sich irgendwie die Bibel gegen den Kopf und beschuldigt sich selbst, dass sie irgendwie wieder an allem schuld ist und muss bei Gott um Vergebung winseln. Das ist echt anstrengend auch zuzugucken, weil das so intensiv gespielt ist. Also das ist vielleicht wirklich das einzig Positive. Vor der hat man tatsächlich ein bisschen Angst. Aber die macht ja nichts und die kann ja auch nichts. Also die ist halt eine religiös besessene Wahnsinnige. Eigentlich Angst haben müsste man sozusagen vor Carrie, weil die mit ihren Fähigkeiten tatsächlich in der Lage wäre, irgendwie Böses zu tun. Wenn sie dann damit anfängt, ist es aber so vom Gefühl her, ist man schon so in diesem Modus von, die haben die jetzt so lange geärgert, jetzt rächt sie sich halt mal und recht so. Und dann sitzt man da drin und du hast fast auch im Kino das Gefühl gehabt, die Leute feuern sie jetzt noch an, wenn sie dann anfängt, ihre Fähigkeiten mal für sich gewinnbringend einzusetzen. Und es ist, die ganzen Bilder, die man so sieht, wenn man das Poster anschaut, mit diesem über Blut überschütteten Gesicht und so weiter, das lässt alles ahnen, dass wir irgendwo in dunklen Häusern schreckartige Momente erleben, wo blutüberschmierte Leute aus dem Dunkeln im Keller oder so kommen. Das passiert alles nicht.
Naja, also gut, aber jeder, der ein bisschen irgendwann schon mal von Carrie gehört hat, weiß im Prinzip, was die Geschichte ist. Also ja. Das ist ja einfach doch ein sehr, sehr bekannter Film. Deswegen.
Ja gut, ich habe ihn nicht gesehen. Insofern hast du jetzt von mir den Eindruck eines Zuschauers, der sich das unvoreingenommen von vorne bis hinten angesehen hat. Und es ist einfach, die Geschichte ist einfach zu inhaltsleer für 90
Minuten. Also wenn der Film dich überhaupt nicht irgendwie da gefangen nimmt und so, dann versagt er auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dass, also basierend auf dem, was ich von dem Alten weiß, obwohl das schon lange her ist, dass ich ihn gesehen habe, dass eben da auch nie quasi das Ziel ist, irgendeine vertrackte Handlung zu zeigen oder so, sondern, und es geht auch nicht so stark um diese Frage von, auf wessen Seite stehe ich, weil es ganz klar, dass Carrie die Hauptfigur ist. Aber wie eben häufig bei Stephen King geht's um eben diesen Schmerz fühlbar zu machen und die Verzweiflung und diese Position dieses Außenseiters und die quasi das überhaupt nichts daran ändern können und dann die Eskalation, die fast unweigerlich darauf folgt. Also da geht's eher darum zu übertragen, was diese emotionale diese Anspannung und diese Belastung und sowas und die Verzweiflung ist. Deswegen ging es da nicht so stark um die Frage, auf welcher Seite steht das Publikum, weil das ist ganz klar. Also so positioniert der Film sich ja im Prinzip, dass dein Schmerz ist der, den du, also Carries Schmerz im Prinzip.
Ja, aber auch das funktioniert nicht richtig. Okay. Also wir kriegen am Anfang sicherlich klar gemacht, was das bedeutet, da der Außenseiter zu sein. Hm. Aber ja, sie hat ja die Möglichkeiten, das zu ändern, kriegt sie ja relativ schnell an die Hand. Und wir gucken ihr dann nur noch dabei zu, wie sie so langsam sich dieser Möglichkeiten bewusst wird und das halt auch ändert. Aber es ist jetzt nicht so, dass man groß lange mit ihr mitleidet, sondern man sieht schon relativ schnell, wie sie da rauskommen wird. Und dann wartet man nur noch, dass es passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sehr viel mit ihr mitgelitten hätte oder so. Also
ich glaube, ich kann ja nichts über den Film sagen, da ich ihn nicht gesehen habe, aber eben, wenn der Film das nicht überträgt, dann tut er einfach, dann zeigt er einfach nicht das, was gezeigt werden muss, weil es geht nicht darum, auch dieses, also was du sagst, dass man relativ schnell sieht, was sie tun könnte oder sowas, das entspricht schon nicht dem, was ich an Erinnerung an den alten Film habe, weil ich mich daran erinnere, dass eben der Film im Prinzip nur abbildet, im Prinzip ist der Film eine Metapher dafür, dass du nichts daran ändern kannst, wer du bist und was du geworden bist durch sowohl die Art, wie du aufgewachsen bist, aber eben auch, was du von Natur aus bist. Daran kannst du nichts ändern. Und letztendlich zeigt das dann eben, wie in gewisser Weise ein Freak eben versucht zu existieren in einem Umfeld, wo das unmöglich ist. Und da ist natürlich klar, es eben wird Highschool wird eben auch genommen als quasi das schlimmste Umfeld für jemanden, der anders ist und so.
Ja, natürlich.
Also deswegen, meine Erinnerung bietet da überhaupt keinen echten Lösungsansatz, sondern da ist zumindest in meiner Erinnerung scheint mir das so, dass die Eskalation immer unausweichlich war, weil immer klar war, dass es keine positive, heilende Entwicklung geben kann oder sowas. Ist das hier nicht so? Ist es hier so, dass man das Gefühl hat, aber warum verhält die sich denn nicht so und so? Oder warum?
Ne, ja, an manchen Stellen hat man das Gefühl, dass sie mal das Maul aufmachen müsste.
Okay.
Und dass das durchaus was bringen würde. Und sie ist ja auch durchaus vorher schon, fängt sie an, mit ihrer Mutter zu diskutieren und hin und wieder sich Dinge nicht gefallen zu lassen von ihrer Mutter. Das fängt so an und man denkt, ja, das könnte auch ein Weg sein, auch wenn du jetzt keine telekinetischen Fähigkeiten hättest und da den Horror auslöst, dann könntest du irgendwann dich von deiner Mutter lösen. Und natürlich ist auch Highschool irgendwann vorbei und dann zieht man irgendwann aus daheim und geht seine eigenen Wege. Also da kommt man schon auch raus.
Ja, okay, aber das ist die rückblickende Erkenntnis. Das ist nichts, was jemand, der
im
Highschool-Umfeld leidet, was ihm irgendwie helfen würde oder sowas. Oder woran man auch nur glauben kann in der Highschool. Wenn es einem in der Highschool in der Schule schlecht geht, aus sozialen Gründen, dann ist man immer, wenn Leute einem sagen, das wird später mal viel besser, ist man nicht sicher, weil man sagt, ja, vielleicht für mich ja nicht. Ne?
Ja.
Also deswegen, das ist...
Ja,
eine
also
sie okay.
Sie hat ja dann sozusagen die Lichtblicke und der eine Lichtblick ist ja sozusagen der Typ, der mit ihr zum Abschlussball geht, zu dem wäre sie ja niemals gekommen, wenn es sich nicht so entwickelt hätte. Und diese Eskalation mit ihren Fähigkeiten, ja, das ist da halt so oben drauf geschraubt. Ich weiß nicht. Das, also irgendwie, für mich hat der Film das nicht rund hingekriegt.
Okay.
Der einzige Lichtblick ist tatsächlich Julianne Moore, die diese Besessene wirklich mit einer Intensität da, darstellt, dass man sich vor der gruselt. Er hat dann auch oftmals so eine ganz, es gibt so eine Szene, wo sie sich nur in einem Geschäft mit einer anderen Frau unterhält und das Gesicht ist wie Eis. Also die redet nur ganz schmallippig, drückt sie sich so 3-4 Worte raus, während sie sich unterm Tisch mit irgendeiner Nähnadel oder sowas an den Beinen ritzt und verletzt und das ist ziemlich intensiv gezeigt und währenddessen immer wieder in ihr Gesicht gefilmt und die andere Frau kriegt halt in dieser Unterhaltung nichts davon mit und diesen Wahnsinn, der in der im Kopf stattfindet, das ist vielleicht das Einzige, was dieser Film Positives hat. Ansonsten die Hauptdarstellerin Chloe Dingsbums, da kommst du auch Moretz, die hat auch noch so einen Mittelnamen, komme ich gerade nicht drauf.
Grace,
okay. Sie kriegt diese Verwandlung vom hässlichen Entlein zum Schwan oder so. Nee, andersrum. Ihr wisst schon, was ich meine.
Den Schwan zum Entlein.
So, genau, ja. Nein. Die kriegt sie ganz gut hin, weil sie ist natürlich am Anfang in ihrer ihren Klamotten, die sie von ihrer Mutter gesteckt wird, so, dass sie überhaupt keine aufreizenden Eigenschaften hat und so sieht halt so wie die christliche Schulen-Musterschülerin aus. Dann das Kleid, was sie sich für den,
wow,
für den
Abschluss da macht und so. Wow, was für eine schauspielerische
Leistung. Nein, aber dieses Aufblühen von ihr selbst, wie sie vorher immer mit hängenden Schultern und niemandem anschauen und dann eben die Blüte, die aufgeht, das ist durchaus, das kriegt sie schon vermittelt, aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, oh mein Gott, das hat sie jetzt sehr beeindruckend gemacht.
Also ich werde vorhin nachher auch noch was zu dir sagen. Ich halte die für eine sehr, sehr miese Schauspielerin. Und nur noch dazu finde ich, jetzt wo sich das ganz klein und süß sein ein bisschen auswächst, finde ich auch, merkt man, wie unsympathisch sie wirkt. Ich finde, sie hat nichts wirklich Süßes oder Freundliches. Sie wirkt einfach arrogant und dämlich, finde ich. Also ich mag die überhaupt nicht. Ich weiß, dass sie so ein bisschen eine Ikone von jungen Nerds und nicht mehr ganz jungen Nerds, deswegen Hit-Girl und so, aber
es ist mir ehrlich gesagt während des ganzen Films gar nicht klar geworden, dass ich da gerade Hit-Girl sehe.
Also ich finde,
weil ich diesen Namen nicht, also den Namen der Schauspielerin nicht im Kopf verbunden hatte. Das ist mir erst jetzt im Nachhinein, wo ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, natürlich, genauso sieht die aus, das ist die.
Ja.
Aber
also ich finde auch, dass man, wenn man den Trailer von Carrie sieht, was man vielleicht auch nicht tun sollte, weil der komplette Film ja eigentlich drin ist. Aber okay, wenn man den vorherigen gesehen hat, ist auch egal. Finde ich, hat man so ein paar Szenen von ihr, wo sie irgendwie schreit oder wo du denkst so, oh Gott, das ist so schlechte Schauspielerei.
Also ja, so, oh. Der Showdown ist so ein bisschen vom Teufel besessener meets Jedi-Krieger, weil sie dann so mit ihren telekinetischen Fähigkeiten dann auch immer so sehr sich bei Darth Vader bedient, wenn sie dann so mit den Händen Dinge greift und so rumwirft, dass man denkt, ja, das ist auch zu viel Star Trek geguckt, zu viel Star Wars geguckt einfach. Der ganze Showdown ist eigentlich nur noch so ein Popcorn-Kino-Quatsch und daraus sind die meisten Szenen, die irgendwie geschrien wird und so, wahrscheinlich rausgenommen. Und diese Übermenge Blut, die sie da über sie rüberkippen, damit sie so beeindruckend magic aussieht.
Du hast alles verraten jetzt.
Das weiß doch keiner, warum das gemacht wird.
Ja.
Es ist nur noch Effekthascherei am Ende.
Okay. Also ich habe sowieso nicht verstanden, warum man ein Remake von diesem Film braucht, aber na gut, es wird halt alles irgendwie nochmal.
Der zweite Remake.
Ja.
2002 oder so, glaube ich mal.
Das Übermengen Blut über sie drüber gekippt werden, das muss man sich nur das Poster angucken.
Ja, ja. Der könnte ja auch sein, dass sie aus dem Blut auftaucht oder sowas.
Gut.
Punkte.
5.
Doch so viele.
Ja, also vielleicht für Julianne Moore so ein paar Gnadenpunkte. Und dafür, dass es ein Horrorfilm war, in dem ich wirklich keine Angst haben muss.
Das war sehr sympathisch.
Ja.
Machst du jetzt eine Überleitung?
Nee.
Das wäre so passend. Wenn du sagen würdest, ich habe jetzt genug.
Ein Offset.
Ach so, ja. Siehst du mal, die habe ich jetzt einfach da liegen lassen, die Überleitung.
Ja.
Claudia, du warst in der Montagssneak.
Ja.
Originalversion.
Genau. Ich habe den Film Enough Set gesagt, der auf Deutsch
ist der eigentlich immer
bescheuerterweise genug gesagt heißt, was ja irgendwie im Deutschen gar nicht funktioniert. Was? Ist der immer?
Ist die Sneak immer noch im Metropolis?
Ja.
Da in diesem.
Ja. im großen
Saal. Bobs Lieblingskino.
Ja, genau. Okay, dieser Film ist von geschrieben und Regie von Nicole Holofcene, die in diversen für ihre Schreiberei und Regiearbeit für diverse Serien vor allen Dingen auch bekannt ist, unter anderem Six Feet Under und was weiß ich was. Und sie hat vor einigen Jahren auch den Film Freunde mit Geld gemacht. Sie arbeitet sehr gern mit Catherine Keener, die kommt hier auch wieder vor. Die Hauptrolle wird allerdings gespielt von Julia Louis-Dreyfus, die ich nicht kannte, oder zumindest kommt sie mir nicht so bekannt vor. Es geht hierum, sie ist eine geschiedene Frau, sie arbeitet als Masseurin, und zwar so eine, die quasi zu den Leuten nach Hause kommt, zu irgendwelchen auch reichen Leuten und so, und sich dann von ihnen den Kopf ablabern lässt und sie dabei massiert. Da bekommen wir am Anfang eben so ein bisschen, werden wir eingeführt in ihren Alltag. Sie hat eine Tochter, die kurz davor steht, aufs College zu gehen. Und sie hätte eigentlich gerne wieder einen Partner, aber sie hat das Gefühl, sie trifft niemanden und sie lernt auch niemanden kennen, der sie interessiert. Und sie trifft jetzt auf einer Party James Gandolfini und da entwickelt sich eben was zwischen den beiden.
Ja. Aber den kenne ich doch auch irgendwoher.
Ja, der ist tot. Das ist der aus Sopranos.
Ah, ja. Wo ich auch jetzt Sopranos genau. schaue. Ich habe schon 3 Folgen geschafft.
Wow.
Ja, ich hänge mich richtig rein.
Sie lernt ihn eben kennen und da entwickelt sich eben was. Und gleichzeitig freundet sie sich auf der gleichen Party mit Catherine Keener an. Da entspinnt sich eben ja so eine Frauenfreundschaft, wobei Catherine Keener eben ihr einiges an Input gibt über Beziehungen, was nicht immer so positiv ist. Also Catherine Keener hat eben auch eine gescheiterte Ehe hinter sich und da kommt eben einiges an Dreck. Und sie ist jetzt eben die Situation, dass sie jemand Neuen kennengelernt hat und das eigentlich auch eine ganz charmante Beziehung so ist, die beiden miteinander. Aber sie ist da so ein bisschen, also ich glaube, so die Grundposition des Films ist, dass sie eben in diesem Alter, wo sie jetzt eben nicht mehr so ganz jung ist, aber gleichzeitig doch wieder auf der Suche, sie verunsichert ist davon, von der Situation eben, quasi das Gleiche zu machen wie vor 20 Jahren, aber natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Das ist so in gewisser Weise ein etwas eine verletzliche Position, in der sie sich da befindet. Und dann geht es halt so eben um diese Beziehung, um die Freundschaft, um was mit ihrer Tochter ist und so weiter. Also eigentlich erstmal so von den Grundhandlungselementen nicht wahnsinnig aufregend. Aber ich finde, sehr charmant gemacht von den Schauspielern und auch gut geschrieben. Also wirklich unterhaltsam.
Also ist eine
Komödie.
Komödie?
Ja.
Und auch romantisch so?
Ja, Beziehung, schon.
Familie?
Genau, so alles Mögliche.
Ja.
Und es ist aber so, es ist sehr alles sehr leicht gehandhabt. Also es sind so zwar wirkliche Alltagsprobleme, aber eben auch mit eben so einer gewissen Leichtigkeit erzählt und dadurch, dass sie eben auch, sie hat so eine Persönlichkeit, dass sie eben sich eigentlich wenig beklagt und sie zweifelt zwar so, lamentiert ein bisschen, aber versucht eigentlich immer doch positiv an Dinge ranzugehen und es überträgt sich auf dich als Zuschauer. Aber
ich sehe irgendwie immer noch kein Problem.
Naja, das Problem ist eben, dass eine schwierige Position ist und ich möchte da jetzt auch nicht so viel verraten. Das Problem entsteht dann, aber das möchte ich nicht vorgeben. Da gibt auch wieder der Trailer, finde ich, viel zu viel Information. Das Problem entsteht im Prinzip daraus, dass es für diese Lebenssituation keine gute Handlungsanweisung gibt und alles, was du an Empfehlungen von anderen Leuten da irgendwie bekommen kannst, die Sache schwieriger macht. Letztendlich ist es auch ein Film darüber, dass wenn du schon erwachsen bist und einfach schon weißt, wie Beziehungen sich entwickeln, wenn du nicht mehr wahnsinnig verliebt bist und so, dass es das viel schwieriger macht, eine neue Beziehung anzufangen. Also anders als du, keine Ahnung, mit 20 gedacht hast, wenn ich jetzt die große Liebe finde und dann alles für immer perfekt ist oder was auch immer, dann kannst du quasi ohne Probleme dich in eine neue Beziehung fallen lassen. Wenn du allerdings schon eine Scheidung hinter dir hast und weißt, was das alles bedeutet, wenn eben eine lange Beziehung scheitert und eben du vom Leben schon einige Male überzeugt worden bist, dass das alles keinen Sinn hat, ist es eben viel schwieriger, überhaupt was Neues wieder anzufangen, und dem wirklich eine Chance zu geben. Darum geht's im Prinzip in dem Film. Und also ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, das ist mir nicht genug, das ist mir nicht genug Handlung oder so. Aber ich finde eben, dass der Film da auf eine unterhaltsame, sehr leichte Art was zeigt, was eben auch einfach ein Stück Lebenswahrheit ist. Also ich, mir hat das ausgereicht. Mich hat nicht gestört, dass es da keine wahnsinnigen Handlungssprünge gibt. Es gibt schon noch so einen Handlungsstrang, aber wie gesagt, dazu möchte ich jetzt eigentlich nichts sagen, weil ich finde, dazu wird zu viel schon verraten insgesamt.
Aber das ist vornehmlich lustig, leicht unterhaltsam. Und ja, wird es dann auch richtig dramatisch noch, oder?
Es wird nicht richtig dramatisch, aber es wird natürlich schon, es ist so wie im besten Fall das Leben ist, dass es zwar positive Anteile hat, aber natürlich auch ja, also Konflikte oder traurigere Anteile und sowas. Aber der Film ist überhaupt nicht melodramatisch. Also er versucht das alles mit so einer gewissen... Also wir sind da im Prinzip ganz bei der Hauptfigur, die eben auch versucht, auch schwierige Dinge mit so einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, was ihr nicht immer gleich gut gelingt. Aber ja, also ich fand den Film in der Hinsicht sehr, sehr angenehm und ehrlich. Ich mochte den Film. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Jahrhundertwerk ist. Ich weiß, ich habe ein paar zum Teil auch ähnliche Sachen früher dieses Jahr über diesen dänisch-englischsprachigen Film gesagt, wo es eben auch um eine Frau mittleren Alters geht, die nochmal ja über quasi Zukunft von Beziehungen und sowas nachdenkt. Das ist, finde ich, der ungleich viel bessere Film schon. Aber hier jetzt dieser Film ist ein sehr netter, charmanter Film, den man gut mal anschauen kann.
Also für die Sneaker insbesondere.
Ja, für die Sneaker war sehr gut. Also wir haben doch viel gelacht. Und es ist eben ein Film, der dich sehr positiv stimmt, wo du so das Gefühl hast, also ich, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich hatte so das Gefühl, irgendwie ist es ein Film, der das Leben versteht, aber da nicht zu viel draus macht. Einfach das mit einer gewissen Leichtigkeit doch auch nimmt. Ja.
Okay. Klingt irgendwie wie Woody Allen so ein bisschen.
Nicht so hektisch wie Woody Allen, etwas gelassener als Woody Allen, würde ich sagen. Aber ja, vielleicht gibt's da schon eine Verwandtschaft. Ich mochte ihn durchaus. Und ich fand die Hauptdarstellerin, die ich nicht kannte, fand ich ganz bezaubernd, muss ich sagen. Ich habe schon mit jemandem, es spielt auch Toni Collette mit, und ich habe mit einem Bekannten darüber geredet, der eben bisher auch nur den Trailer oder so gesehen hatte, und der eben meinte so, Film mit Catherine Keener und Toni Collette und dann ist eine andere Schauspielerin die Hauptdarstellerin, das fand er so ungefähr, geht überhaupt nicht. Aber ich finde sie auch ganz, ganz wundervoll. Also sie hat mich als Person sehr angesprochen auch. Ja,
okay.
Enough Said kann man gut anschauen. Und wenn man seine Mutter mit in einen Film nehmen will, dann finde ich, ist es auch ein guter Film dafür.
Okay, ja. Also durchaus was, wo man auch die Eltern reinschicken kann.
Ja.
Okay, neulich hatten wir ja diesen Zeitreisefilm, wo man seinen Vater mit reinnehmen soll, als Mann.
Ach so, ja.
Und jetzt was? Dann der Film, wo man seine Mutter mitnimmt. Nur als Frau oder auch als Mann kann ich meine Mutter damit reinnehmen, doch?
Ich finde, damit kann man... Also da warst würde, du zum letzten da würde Mal mit
Mutter im Kino drauf?
Ja.
Also ich war schon oft mit meiner Mutter im Kino. Ich finde aber, wenn man als junger Mann oder relativ junger Mann mit seiner Mutter in diesen Film geht, würde man sich als besonders sensibler Sohn
fand das jetzt gut,
was dass man nicht haben möchte.
Bei der Spitze eben diesmal nicht ich angeschaut wurde, sondern du.
Ich dachte, du bist immer noch in Therapie wegen deines Geburtstags, deswegen wollte ich das mal nicht.
Auch wie rücksichtsvoll von dir.
Was war der letzte Film?
Ich weiß es nicht mehr. Das ist echt lang her, was mit meiner Mutter im Kino war.
Warum gehst du nicht mit deiner Mutter ins Kino?
Meine Mutter geht nicht so wahnsinnig oft und gerne ins Kino.
Geht sie nicht oft oder nicht gerne ins Kino?
Ich weiß es nicht. Sie geht hin und wieder mal mit meiner Oma ins Kino und mit einer Freundin.
Vielleicht hat sie einfach ins Kino. Nicht aber genug Leute, mit denen sie ins Kino gehen könnte.
Ich glaube, unser Filmgeschmack ist auch einfach nicht so wahnsinnig deckungsgleich. Tja. Ist also da.
Da musst wobei du hast Claudia
doch,
hören und
also bitte, aber gucken. du deckst doch ein ziemlich breites Repertoire ab. Ist ja nicht so, als würdest du nur eine Nische bedienen. Deswegen.
Ja, aber ich glaube, Kino ist so. Bei meiner Mutter steht es nicht so auf dem Zettel irgendwie. Also
bei meiner Mutter ist es auf jeden Fall so, dass sie gerne ins Kino gehen würde, aber sie, genau wie ich, den Fehler gemacht hat, jemanden zu heiraten, der nicht gerne ins Kino geht. Und ja, dass sie eben
eigentlich... Sie ist schon ein paar Monate erst verheiratet und fängt schon an über die Fehler.
Also weißt du, das war mir 8 Jahre vor der Hochzeit. Nein, klar, aber dass das ein Problem ist.
Dass du diesen Satz schon so kurz nach der Hochzeit einfach so einen Satz sagst mit einen Fehler gemacht, einen Mann zu heiraten, der
was auch immer dann kommt. Auch schon.
Ja, genau. So. Das ist einfach großartig. Naja, gib's doch zu, das ist ein Satz, den du schon immer mal sagen wolltest und nur darauf gewartet hast, dass du verheiratet bist, damit du diesen Satz sagen.
Ich habe ihn nicht vorbereitet, aber da meine Mutter seit mehr als 40 Jahren glücklich verheiratet ist, denke ich, ist okay. Es ist auf der Positivseite ist genug vorhanden. Aber ist eben so, dass das schon eben, wenn du einen Partner wählst, der quasi deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung einfach sagt, das mag ich nicht so, dann kann man sein Leben lang Kompromisse eingehen, aber eben diesen Gegensatz wirst du nie überwinden. Und das, ich glaube, damit musst du einfach leben. Aber bei meiner Mutter ist es eben so, dass sie, glaube ich, schon immer ein bisschen traurig findet, dass ihr Mann eben nicht gerne ins Kino geht. Oder für meinen Vater hat ja Kino quasi so im Jahr, also quasi die Filme, Film hat für ihn im Jahr 1968 aufgehört, so ungefähr. und
was war da so Entscheidendes?
Nee, also nicht wegen eines Films, sondern einfach, dass so die Zeit, also so die alten Sachen mit irgendwie Grace Kelly und sowas, das sieht er noch gerne, Jimmy Stewart. Aber ansonsten, der kennt ja überhaupt niemanden. Der kennt ja aktuell, wenn du so aus Hollywood irgendjemanden nennst, von dem du denkst, den kennt jeder, kennt mein Vater wahrscheinlich nicht. Und
ging mir deutlich
deswegen, mit, ich glaube,
mit meinem Vater.
Ich glaube, viele Mütter würden ganz gerne mal mit ihren Söhnen ins Kino gehen.
Was war der letzte Film, den du mit deiner
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist nicht so lange her. Es war in diesem Jahr irgendwie oder so. Also.
Bei dir?
Das Wunder von Bern.
Oh.
War ich mit meinen Eltern beide drin. Und also so, eigentlich...
Immerhin dieses Jahrtausend.
Mein Vater wollte den gerne, oder ich wollte, dass der den sieht, weil sonst... würde den sich stehen angucken, wenn ich ihn nicht persönlich ins Kino fahre. Und dann ist halt meine Mutter auch mitgekommen.
Und eine Karte kaufst und ihm seinen Sitz zeigst. Nein.
Und der Film hat ihn schon ziemlich mitgenommen. Also, weil das halt so, er weiß noch genau, er kann die 54er Nationalmannschaft natürlich alle. alle. Also wirklich. Er weiß auch genau, wo er war. Also er war irgendwie Messdiener, musste auf eine Prozession.
Nein! Auch noch eine Prozession.
Ja, genau. Und irgendjemand hat denen wohl zugerufen, dass das Weltmeister geworden ist und dann muss ein bisschen wild gewesen sein, aber also im Verhältnis, wie es 54 wild sein kann. Ja.
In der Prozession ist sowas ja auch immer ein bisschen schwierig. Der Christoph hat es doch schon mal erzählt, dass wir bei irgendeinem wichtigen Fußballspiel waren wir doch in der Oper, wo dann irgendwie in der Oper eben so ein Bote auf die Bühne kam und irgendwie mal den Stand durchgegeben hat. Also quasi vor dem, was er gesagt hatte, gesagt, unser Heer führt mit so und so und einem riesen Jubel links weiter im Text.
Unsere Recken.
Ja, so ungefähr. Tja. Ja. Also jedenfalls, ich finde, dass es wahrscheinlich viele Mütter gibt, die gerne mal ins Kino.
Wie ist denn mit unseren Hörern?
Geht ihr mit eurer Mutter ins Kino oder ihrem Vater? Also ich muss ja auch zugeben, ich habe das ein bisschen delegiert inzwischen an den Christoph, weil der natürlich jetzt dadurch, dass er in Aschaffenburg wohnt, häufiger in der Nähe ist bei meinen Eltern.
Ja.
Beim Vater war ich mindestens genauso lange nicht mehr im Kino.
Ich bin ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, dass ich jemals mit meinem Vater im Kino war, aber es liegt halt daran, dass er sich da auch eher wehrt. Wobei, jetzt glaube ich, mit Christoph und Theresa war er doch mit meiner Mutter schon ein paar Mal im Kino.
Ja, aber wenn es einen nicht interessiert, also wenn einen...
Ja, also es bringt ja auch nichts.
Ist auch...
Also, ist ja auch nicht so, also, wenn ich zu meiner Mutter sage so, Mutter, ich mache dir ein besonderes Geschenk, wir gehen ins Fußballstadion, und dann sagt sie auch nicht ja.
Ja, genau.
Mit meinem Vater im Fußballstadion war ich schon deutlich öfter.
Ja.
Aber mein Vater ist großer Filmfan, aber der hat sich halt so...
Für zu Hause.
Da hängt dann wirklich beeindruckend gigantischer Fernseher und eine entsprechende Surround-Anlage und auch eine gute DVD-Sammlung und ich glaube, der vermisst da nichts. Also.
Ja, also der Marc ist durchaus auch Filmfan geworden, aber ins Kino geht er halt nicht gerne.
Ja.
Also. Kino, Theater, Oper, alles.
Ich habe jetzt gerade überlegt, was für Filme ich deinem Vater empfehlen würde.
Meinem Vater?
Ja, wenn Film 68 aufhört. Irgendwie The Artist, vielleicht.
Ja, also dann, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen auch so, das war halt dann so eine Zeit, wo er sich nicht mehr so damit beschäftigt hat. Und dann ist es halt immer dieses, die Zeit, in der du richtig jung warst. Da hast du dich halt mal mit beschäftigt und dann ja, irgendwann ist es so abgerissen, weil mein Vater ist ja 42 geboren. Das halt die 60er Jahre waren eben wirklich die Zeit, wo er Teenager war und so. Oder dann schon eben über 20 war. Und eben genau die Zeit, in der man sagt, ich nehme jetzt teil quasi an der Popkultur und so.
Genau.
Deswegen ist es ja auch verständlich, dass das so seine, die goldene Zeit seiner Kinoerinnerung ist. Aber ein bisschen ist es jetzt in den letzten Jahren schon auch dadurch, dass eben dann Christoph immer mal gesagt hat, komm, schauen wir mal das an, dass er, glaube ich, auch entdeckt hat, dass es auch im modernen Film Sachen gibt, die er gut findet. Weil mein Vater eben schon auf jeden Fall, glaube ich, wenn man ihn den zu sehen gibt, einen guten Film zu schätzen weiß. Deswegen, das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Aber es ist eben so, ja, ich glaube, das ist ja eine Frage, die sich für jeden irgendwann stellt. Wie nah bist du noch dran an dem, was eben sich in Bereichen entwickelt, mit denen du, während du Teenager warst oder in 20ern warst, eben die ganze Zeit zu tun hattest. Also ich merke es halt bei Musik, bei Film noch nicht so, aber bei Musik fällt mir immer, wenn ich jetzt mal auf irgendeine Chartauflistung schaue, fällt mir auf, dass ich unter den ersten 10 von 8 noch nie gehört habe. Und dann denkst du dir so, okay, wo war ich die letzten 10 Jahre?
Unter welchem Stein bin ich heute Morgen aufgewacht?
Ja, genau.
Ja, das ist ganz normal.
Ja. Naja, das Schöne ist, man legt sich ja sein Weltbild dann so zurecht. Also man, die Interpretation ist ja nicht, ich bin alt, sondern das ist ja alles Mist. Alles die haben ja keine Ahnung.
Wenn du das Fernsehen anguckst, was da jetzt für Shows gehypt werden im Moment, das ist ja totaler Quatsch.
Ja.
Ach so.
Teilweise. Ich werde schon wieder Insider umhergeworfen, über die wir nicht reden dürfen. Verstanden
hat, aber ja, doch, ich schon.
Verstanden haben wir sie schon, aber wir dürfen nicht drüber sprechen, weshalb die Hörer jetzt nichts verstanden haben.
Ja, das ist fast so unverständlich wie Hugo. Die Claudia hat einen Film gesehen, der heißt Hugo.
Ja, also ich habe...
Heißt der Hugo Caprese? Wieso Caprese?
Caprese.
Ja, der heißt, also in meinem Kopf heißt er auch Hugo Caprese.
Hugo Cabré. Ja.
Caprese über den, und Rugo.
Also ich bin jetzt wieder mal in der Position, wo wir im Sneakboard gerne über was reden, was alle schon vor 10.000 Jahren gesehen haben. Deswegen halte ich es kurz.
Und wir sind wieder in der Position, dass die Claudia über Scorsese loslegt.
Ja.
Und
ich
los geht's.
Das und los geht's. Ich habe den Film gewonnen beim Kinocast Oscar-Tippspiel. Vielen Dank, Erik.
2013.
Und
zwar
zum ersten Mal. Vor sechs Monaten.
Wir werden ihm heute nochmal danken.
Ja, okay, dann fange ich jetzt mal an. Also vielen Dank. Das hat mich unendlich erfreut, zumal es diesmal so war, dass man nicht gut tippen musste, um was zu gewinnen. Deswegen, ansonsten hätte ich auch keine Chance gehabt. Und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, ihn zu gewinnen, weil ich ihn noch nicht gesehen hatte und er natürlich in der Oscar-Saison, in der relevant war, eben groß gehypt wurde auf allen Kanälen. Und und jetzt hatte ich so das Gefühl, jetzt
auch
ist doch
ein bisschen was gewonnen hat, ne?
Ja. Ich glaube ja.
Mindestens irgendwie so ein paar technische Oscars.
Ja, habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber kann gut sein. Und ich habe jetzt gedacht, naja, das ist doch ein guter Vorweihnachtsfilm, deswegen schauen wir uns den jetzt mal an. Eben auch so mit Schnee und so.
Worum total geht's denn in zwei Sätzen?
Romantisierten Paris. Also es geht um, es spielt in Paris, allerdings in so einem total fiktionalisiert romantisierten Paris. Und dieser kleine Junge, Hugo, oder Hugo, lebt eben quasi hinter, in einem Pariser Bahnhof, hinter den, also quasi in den Wänden und in den Uhr, quasi der Infrastruktur hinter der sichtbaren Uhr, so dahinter. Und er erwartet die Uhren und dreht sie auf, zieht sie auf und repariert Dinge und so und beobachtet, was dort im Bahnhof so vor sich geht. Wir erfahren gleich am Anfang, dass sein Vater gestorben ist und er ist alleine. Und er hat eigentlich so das Gefühl, es ist auch so, dass er so ein Projekt hat, was er quasi fertigstellen will, was er von seinem Vater übergeben bekommen hat, so eine Bastelei, von der er hofft, dass sie dann ihm irgendwie Antworten auch bringt über seine Herkunft und alles Mögliche, die Welt. Und dann erleben wir eben noch ein paar andere Personen, die so oft um diesen Bahnhof quasi arbeiten und leben. Und wir sehen eben, wie Hugo versucht, die Teile für seine Bastelarbeit zu bekommen, die er braucht. Und gleichzeitig erleben wir ihn in so ein bisschen so eine Art Oliver Twist-Situation eigentlich. Ja, und viel mehr möchte ich dann eigentlich auch schon gar nicht mehr sagen. Er freundet sich an mit einem kleinen Mädchen, die auch wiederum gespielt wird von Chloe Grace Moretz, die hier, finde ich, wieder mal außergewöhnlich schlecht schauspielert. Man merkt richtig immer so, wenn ihr jemand eine Emotion zuruft, die sie jetzt ausführt, dann reißt sie die Augen auf und ja, dann kommt sowas. Sie
wird mühelos von dem Caprese-Salat an die Wand gespielt.
Ja, also den Caprese-Salat fand der Marc ganz fürchterlich. Es war immer so, wir saßen zusammen auf dem Sofa und haben uns immer abwechselnd über die beiden Kinder aufgeregt. Ich dann immer so, oh Gott, war das schlecht geschaut wird. Und er hat sich in einem Fort über die Hauptfigur aufgeregt, die ich jetzt nicht so schlimm fand. Das war halt so ein Standard kleiner Junge mit großen Hungeraugen, so ein bisschen Feivel der Mauswanderer auf menschlich oder so.
Da komme ich jetzt kaum hinterher. Okay,
kennst du Feivel der Mauswanderer
nicht? Nee, nicht
wirklich. Kevin allein zu Hause. Ist das auch sowas?
Naja, halt so ein kleiner Junge, der so verhungert aussieht und so eine Oliver Twist-Figur halt.
Okay.
Ja. So, es ist jetzt so, dass der Film diese Geschichte uns erzählt, was mit diesem Hugo passiert und das Ganze eben getaucht in so eine fantastische Paris-Postkartenwelt. Es ist so, dass der Film ja so revolutionär angesehen wurde, auch für was mit 3D gemacht wird. Wir haben ihn natürlich jetzt nicht auf 3D gesehen, was, glaube ich, ein Riesenproblem ist, weil er voll ist von Szenen, die ganz offensichtlich in ihrem Aufbau komplett darauf zielen, dass du eben diesen 3D-Effekt bekommst, was mich ehrlich gesagt fürchterlich genervt hat, während ich vorm Fernseher stand und die ganze Zeit, ja toll, jetzt haben wir wieder irgendwie so, gehen da irgendwo entlang und alles kommt uns entgegen und sowas. Ah, das ist einfach so narrativ fürchterlich langweilig, finde ich. Natürlich sehe ich ein, dass wenn du das in 3D siehst, dann ist es wahrscheinlich toll und beeindruckend und so. Aber
das wirkt's dann auch.
Also das finde ich ist, ja, glaube ich schon auch. Aber das ist eine grundsätzliche Frage, die ich mir jetzt manchmal stelle, ist, kannst du das einem Film vorwerfen, wenn er sich nicht irgendwie angemessen überträgt in das Format 2D? Vielleicht sollte man das auch nicht von ihm fordern, aber gut, jedenfalls Tatsache ist, das, was am Schluss bei rauskommt, hat mich dann zum Teil ein bisschen genervt.
Naja, die Studios stellen sich das selber schon als Anspruch.
Klar.
Weil sie natürlich wissen,
dass das beides ein Markt ist.
Dass der DVD-Markt entsprechend wichtig ist. Und insofern ist das schon irgendwo ein Versagen. Zumindestens des Kameramann und Regisseurs gegenüber dem Studio und dem sozusagen die Anforderung, die das Studio eigentlich an dich stellt, nicht zu erfüllen. Ob das jetzt ein Versagen des Films künstlerisch ist, ist nochmal eine andere Frage.
Ja, also ich finde halt, es ist auch ein Unterschied, ob du sagst, ich sehe die 2D-Version und kann mir vorstellen oder habe vielleicht im Vergleich gesehen, dass in der 3D-Version noch wahnsinnig viel Tolleres passiert. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit, während ich die 2D-Version anschaue, denke so, okay, toll, jetzt haben wir wieder hier so ein 3D-Gehampel. Also es ist halt so, ach.
Ja, das siehst du auch, wenn so die was weiß ich, bei den ersten Minion-Filmen oder so, da ist es schon im Trailer, wenn diese komische Rakete da so durch die Gegend geschwenkt wird, weißt du schon so, ja, ich weiß, warum jetzt diese Rakete vor meiner Nase rumschwenkt. Es hat nur diesen einen Zweck und er funktioniert jetzt gerade nicht.
Genau, und hier ist eben immer so, da kommt dann irgendwie nochmal so eine Rauchwolke und du weißt genau, ah ja, die ist für die räumliche Wirkung, so, ah, das, und das hat mich fürchterlich genervt.
Ja.
Was aber ich dem Film noch mehr Vorwürfe ist, der Film hat so eine zweite Ebene, wo er so zurückgeht in die Frühzeit des Kinos, in die ganz frühe Zeit des Kinos. Und wir bekommen da eben auch so gezeigt, wie Film damals aussah, wie er funktioniert hat, was für Geschichten erzählt wurden und so. Und das muss man wirklich
sagen. Wie bettet sich das denn in die Geschichte ein?
Das ist Hugo, also da möchte ich auch nicht zu viel verraten, aber Hugo begegnet eben so einer Figur, die quasi aus dieser Zeit da eine ganz wichtige Figur war, eine ganz wichtige Person war. Und dann tauchen wir quasi so ein Stück weit zurück ein in diese Vergangenheit.
Mhm.
Und diese Passage des Films ist wundervoll. Also ist wirklich toll, ist interessant zu sehen, ist gleichzeitig schön gemacht und so. Und ich bin auch der Meinung, dass diesen Teil des Films der Grund sind, warum auf den Film so positiv reagiert wird. Gerade auch natürlich von Filmliebhabern ist natürlich klar, weil es ist an sich schon ein Thema, was uns irgendwie begeistert, wenn ein aktueller Film quasi ein Standbild baut für die Frühzeit des Kinos und sowas. Und da sind wir sofort drin und sagen, toll. Auch so, weil der Film sich dafür interessiert, was quasi so die Maschinerie hinter dem frühen Film ist. Nicht nur, was dabei rauskam, sondern wie kam das zustande, wie haben die das gemacht und so. Und das ist wundervoll und interessant und hat mich auch begeistert. Allerdings, was mich fürchterlich nervt, ist, dass diese ganze Geschichte, die außenrum gebacken ist, diese Hugo-Geschichte, eigentlich meiner Meinung nach vollkommen überflüssig und sinnlos ist. Die wurde einfach so draufgebacken, damit man einen Anlass hat, um diese Rückkehr in diese Filmvergangenheit zu zeigen.
Stichwortgeber, der drum umherläuft.
Genau.
Und
das Also ich habe so das Gefühl, diese Hugo Capré-Geschichte hat zwei Funktionen. Erstens der Stichwortgeber und zweitens eben ein Setting zu bieten, wo man viel 3D-Effekte zeigen kann. Und ansonsten hat die für mich überhaupt keinen emotionalen oder dramaturgischen Gehalt und transportiert eigentlich überhaupt nichts. Und das hat mich fürchterlich genervt. Dann habe ich mir gedacht, okay, warum macht man dann nicht einen Film, der sein Zentrum hat in dieser Vorzeit des Films oder in der frühen Filmgeschichte und macht da was draus. Aber offensichtlich wusste man vielleicht nicht, wie man das machen soll oder so. Aber also diese Hugo Capré-Geschichte trägt für mich überhaupt nicht. Und deswegen, ja, also...
Ist natürlich schade, wenn der Film dann Hugo Capré heißt.
Also, ja, halt so, ja, ich weiß, viele Leute fanden diesen Film wahnsinnig toll und er hat sie sehr, sehr begeistert. Und ich verstehe das für den Anteil über den frühen Film, aber ich verstehe es nicht, was den Rest des Films angeht.
Auch wie viel Teil ist das?
Naja, also diese, also ich würde sagen, vielleicht eine halbe Stunde etwa macht es aus mit der frühen Geschichte und den vielleicht ein bisschen mehr. Aber mehr als eine Stunde auf jeden Fall, oder knapp anderthalb Stunden hast du Hugo. Und da ist dann eben auch so, also der, wie heißt der? Vergesse ich immer die richtige Reihenfolge. Sacha Baron Cohen. Ja. Die muss ich immer ablesen. Der spielt da auch so eine Rolle. Und der, finde ich,
das ist doch der Borat.
Borat. Oder? Viele Leute mögen ihn ja sehr. Ich habe eigentlich auch nichts gegen ihn, aber ich finde halt schon, dass er in vielen Filmen immer die gleiche Rolle spielt. Er ist immer dieser Typ, der so ein bisschen hölzern in der Gegend rumsteht und so dieses festgeschraubte Grinsen im Repertoire und so. Und ehrlich gesagt, das ist auch so, mein Gott, in wie vielen Filmen kannst du denn immer wieder dieselbe Figur einsetzen? Das finde ich auch so ein bisschen so, ja.
Ich habe ein vielleicht auch nicht passenden Vergleich von einem Film, wo ein Teil ganz wundervoll ist und da außenrum sind die Stichwortgeber geschraubt. Jetzt wirst du mich gleich schockiert angucken. Werner Beinhardt. Alle Leute sagen immer, den Realfilmteil kannst du rausschneiden, wir wollen nur den Comic sehen.
Ja.
Ist das da auch so?
Das stimmt, das ist wahr.
Ja.
Ja. Wow, das ist wirklich eine gewagte. Ja. Also eben.
Also man kann im Endeffekt kann man sagen, Hugo Capré ist wie Werner.
Ja, genau.
Genau.
So ein bisschen.
In 3D. Also.
Aber Werner in 3D wird dann
deswegen nicht funktionieren. Ich denke eben, dass wenn Hugo Capré, wenn du den in 3D gesehen hast und eben diese Rahmengeschichte aufgewertet wurde durch das 3D, dann verstehe ich irgendwie, dass einen das dann irgendwie noch mehr begeistert und überwältigt und sowas. Aber insgesamt, wenn wir mal die Fakten anschauen, was quasi diese Rahmenhandlung, was da passiert und was die uns bringt und wie das auch nur zusammenpasst im Prinzip, bleibt meiner Meinung nach kein guter Film übrig. Aber ja, ich lasse mich...
Filmkritik durch Fakten, das funktioniert immer gut.
Nee, also ich meine, wenn wir uns mal überlegen, wie die zwei Teile zusammenpassen, da möchte ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber es gibt diesen Übergang von quasi der Hugo Capré-Geschichte zu dieser anderen Ebene und am Anfang, die ersten paar Minuten, dachte ich so, hä, aber warum, das hat doch nichts miteinander zu tun und dann schustern sie es irgendwie so zusammen, dass es vielleicht doch was miteinander zu tun hat, aber oh, es ist halt so, mein Gott, wir haben uns halt eine Rahmengeschichte überlegt.
Tja. Naja.
Nee. Ich habe tatsächlich noch Tomaten und Mozzarella zu Hause.
Ja.
Ich glaube, das wird dann auch besser werden als der Film.
Nein, ich weiß nicht.
Wie viele Punkte gibst du?
Ich möchte.
Oder willst du gar keine Punkte
geben? Ich weiß nicht, ob ich da Punkte geben möchte, weil es kommt mir so, okay, ich mochte ihn nicht besonders. Also ich mochte einen Teil davon sehr. Den Film insgesamt halte ich für nicht besonders gut. Ich weiß, es sehen fast alle anders. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wer noch ihn noch nicht gesehen hat, wird vielleicht dann auch das Gefühl haben, ist doch ein guter Film, um ihn noch anzuschauen. Ich fühle mich da jetzt nicht qualifiziert, irgendjemanden abzuraten, da ja alle anderen schon beschlossen haben, dass sie ihn toll finden. Deswegen, who cares what I think. Aber ja, ist...
Hast du für den anderen eigentlich Punkte gegeben?
Für welchen?
Enough Said?
Vielleicht nicht. 7,5.
Ah,
schön ist, wenn du vorhin doch Punkte gegeben hast und jetzt was anderes gesagt hättest. Die Hörer werden das dann jetzt recherchieren.
Also, ja. Nee, ich gebe keine Punkte auf Hugo Capré, aber...
Okay.
Aber mich würde interessieren, dass jemand jemand, der das mit der Rahmenhandlung ganz anders empfunden hat als ich, dass er mir vielleicht in den Kommentaren erklärt, was quasi da die Highlights sind oder ob es viel mit dem 3D-Effekt zu tun hat auch, dass es für andere vielleicht funktioniert hat oder so.
Ja, vielleicht wirkt es also wirklich, wenn du es im Kino siehst, vielleicht wirkt es dann noch
sieht anders. Einfach halt toll aus und so. Das kann schon sein, aber...
Ja.
Ja.
Gut.
Aber ich habe eine Lücke meines in meinem Filmwissen geschlossen. Deswegen war das natürlich trotzdem lohnend.
Ja, das lohnt sich immer.
Wieder mal ein Scorsese geschaut.
Wieder ein Haken auf dieser anstrengenden Liste, wie die Claudia.
Ich gehe immer gerne in Scorseses Frühzeit zurück.
Tja.
Früher war einfach alles besser, so ist es.
So, letzte Woche
ja.
habe ich ja alle Audioboos, die uns zu unserem Sneakpot-Geburtstag erreicht haben, im Schnelldurchlauf gespielt. Die Leute werden vielleicht die Skip-Taste gebraucht haben, um dieses längliche Segment loszuwerden.
Ich habe mich gar keine Shownotes an die Stelle gemacht, also kein so ein Sprungdings.
Das ist also wirklich, da müssen die Leute echt drüber spulen über das ja. Segment. Naja, jetzt haben wir noch eine Ergänzung dazu, ne? Ist das so?
Ja. Unser Hörer Erik vom Kinocast
ist in die Bresche gesprungen,
ja.
könnte man sagen.
Und hat uns, ich überlege jetzt gerade, hat uns ein Audiobuch
geboot.
Und
genau. geschickt.
Genau. Der ist sehr nett und den spielen wir jetzt.
Fahr ab, Rainer.
Ja, hallo liebe Sneakpot-Crew, hier ist der Erik aus Stuttgart. Ich möchte euch ganz herzlich gratulieren zu eurem 6. Geburtstag. Wenn ich es etwas eher gewusst hätte, hätte ich euch auch schon eher ein Audiobuch geschickt. Das war ja etwas traurig da, der Einspieler in eurem aktuellen Podcast. Deswegen, ihr seid ja der einzige Podcast, den ich wirklich von der ersten Folge an, wo ich jede Folge gehört habe und wo ich jede Woche auch schaue, sobald die neue Folge rauskommt, dass ich die gleich sofort höre. Was ich bei anderen Podcasts, die teilweise auch ja auch längere Formate sind, da schaffe ich das meistens nicht. Das heißt, wenn dann so ein bisschen viel auf Halde liegt, dann werden meistens die älteren Ausgaben gelöscht. Aber eure höre ich, wie gesagt, immer gleich nach Erscheinen und es lohnt sich immer, kann man ja sagen. Ihr seht es ja auch an meinen Kommentaren bei euch. Deswegen auf die nächsten 6 Jahre beziehungsweise auf die nächsten mindestens 9 Jahre, damit ihr auch das Alter von eurem Whisky was, glaube ich, erreicht. Ja, nochmal alles Gute, weiter so, tschüssi.
Oh, das war nett, finde ich.
Ja.
Ja. Sehr nett. Sehr Vielen nett. Dank, lieber Erik, für all die guten Dinge, die du für uns tust.
Kommentare schreiben, zuhören, Hugo Caprese Salate verschicken, all das.
Was?
Und, ja.
Er hätte doch bei ihm gewonnen.
Ja. Ach so, stimmt. Stimmt, ja.
Thematische Klammer, Herr Giesbär.
Noch ja. etwas, also... Vielen Dank, Erik. Wir haben uns sehr gefreut. Noch was Tolles, was Erik hoffentlich bald wieder für uns tun wird, ist nicht für uns speziell den Sneakpot, sondern für euch und uns alle, ist sein Adventskalender. Ich hoffe, den gibt's wieder beim Kinocast.
Jetzt sitzt sie noch ganz schön unter Druck.
Bitte, bitte, ich möchte wieder Adventskalender. Zumal ich dieses Jahr ja auch wieder einen Job habe, der mir zulässt, der mir erlaubt, da vielleicht wieder ein bisschen teilzunehmen. Wobei ich schon sagen muss... Das mich letztes Jahr ein bisschen demotiviert hat, dass von vornherein gesagt wurde, dass egal wie gut du in der Wertung abschneidest, am Schluss die Gewinne unter allen unabhängig von ihrer Leistung verlost wird. Ich fand das ja so ein bisschen sehr basisdemokratisch, aber.
Er hatte doch irgendeine Begründung für, aber ich habe sie vergessen.
Ich glaube, es lag daran,
Cheatern oder so.
Ja, ich glaube, es lag daran, dass eben unter denen, die gewonnen haben oder sehr gut waren, eben einige sich irgendwo Hilfe geholt haben und dann irgendwie das alles nicht korrekt war. Und dann war eben quasi das, war der Schluss, zu dem er gekommen ist, okay, dann machen wir es doch gerechter und dann gibt's quasi keine Motivation zu bescheißen, wenn du den Preis dadurch nicht wahrscheinlicher bekommst. Aber ich muss eben ehrlich gesagt auch sagen, dass es auch keine Motivation gibt, sehr regelmäßig teilzunehmen, wenn schon von vornherein klar ist, dass dann...
Dass du eh nichts davon
dass
hast.
Schon ja. eh klar ist, dass du eben dann halt irgendwo auf der Liste stehst. Aber ja. Also weil selbst wenn am Schluss du dann eben nicht Erster, sondern Fünfter wirst, trotzdem die Jagd nach dem Spitzenplatz ist es und dem potenziellen, was weiß ich, was du da gewinnen kannst. Das habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigt. Aber trotzdem, es motiviert einen eben schon.
Ja, deswegen. Klar.
Ja, war ich da ein bisschen... Und bei mir war es letztes Jahr eben so, dass ich gearbeitet habe ja in Stuttgart und dort große Schwierigkeiten mit dem Internet, der Internetverbindung längere Zeit noch hatte. Und dann war es für mich technisch sehr schwierig, überhaupt immer rechtzeitig online zu kommen, um zu schauen. Und dann habe ich dann ist aber eben auch so, wenn dann du es schon nicht mehr geschafft hast, irgendwo richtig dran zu bleiben, dann ist irgendwann die Motivation total weg. Deswegen...
Ja, es erinnert mich an das Tippspiel bei uns in der Firma für die Bundesliga-Ergebnisse.
Ja.
Wenn du zweimal an entscheidenden Wochenenden nicht mitgetippt hast, weil du dir eine Abgabefrist verpasst hast, die Motivation weg, dann tippst du die ganze restliche Saison nicht mehr. Weil das ist dann irgendwie so.
Ich hab neulich bei unserem Tippspiel irgendwie den Freitag vergessen, hab dann gesehen, wie das Spiel ausgegangen ist und dass keiner richtig getippt hat. Von daher war es sehr entspannt.
Ja, gut,
aber. Der Außenseiter gewinnt, keiner hat auf ihn getippt. Okay, gut, dann ist egal, dass ich nicht getippt habe.
Naja, also jedenfalls, ich werde mich bemühen, dieses Jahr wieder teilzunehmen, sollte es den Adventskalender wieder geben und werde mich bemühen. Und alle Hörer sind herzlich dazu eingeladen, gegen mich anzutreten.
Ja, genau.
Ich war ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so häufig im Kino dieses Jahr.
Deswegen. Ja, aber das schaffen sie auch eh nicht.
Erstmal dicke Ansage gemacht hier, Claudia. So, haut raus.
Claudia hier. Die rettet die Ehre vom Sneakpot.
In Jahren, in denen man gar nicht so regelmäßig ins Kino gehen konnte, ist glaube ich, rausfinden, was das immer für Filme sind, kann sehr zeitintensiv sein.
Ja.
Tja.
Advents, Weihnachts.
Adventskranz.
Ist es wieder Wichtelzeit?
Ja.
Richtig. Willst du darauf eingehen, dass wir beim Pott wichteln?
Die Überleitung ist nichts.
Die Überleitung
ist wieder raus.
Wird auch nichts. aber wir wollen eure Hilfe.
Genau.
Wir können euch natürlich nichts Genaueres sagen,
aber
wir brauchen dringend eure Hilfe dabei.
Sehr dringend.
Ja. Und der Aufruf an euch wäre folgender: Wir brauchen Fragen.
Ja.
Stellt uns Fragen, Dinge, die ihr von uns wissen wollt.
Ja.
Das hat nicht notwendigerweise irgendeinen Bezug zu Filmen, das ist eigentlich ziemlich egal. Fragt uns, was ihr uns fragen wollt.
Ja, aber auch nicht speziell, nicht unbedingt, nicht kann es auch sein, aber eigentlich nicht so speziell zu uns, sondern eher so Fragen, die ihr von der Welt beantwortet habt.
Richtig, also die
ja, oder?
Die Leute, die jetzt in der Podcast...
Dr. Sommer fragen.
Ja, auch das.
Auch also, das, alles.
Alles.
Dr. Sommer fragen.
Also Leute, die Vrindheit schon mal gehört haben mit Holgi, die kennen das Konzept. Ihr schickt Fragen und wir werden sie garantiert nicht zeitnah und ehrlich beantworten. Also so heißt es bei der Vrindheit.
Also ich kenne die Vrindheit nicht und es ist mir auch egal, was die da machen. Aber ihr dürft alles fragen, was ihr fragen wollt.
Aber die Hörer wissen, wovon ich spreche.
Ja, aber wir müssen uns ja nicht am Fragenformat von denen orientieren.
Also denen haben ja auch kein Fragenformat.
Na gut.
Die fragen halt alles und dann wird darüber philosophiert, was da jetzt dahinter stecken könnte.
Na okay, das spielt ja keine Rolle, was die für uns machen. Aber ihr fragt irgendwas.
Genau, fragt irgendwas, schickt diese Fragen entweder in die Kommentare, aber vielleicht, damit wir die nicht so zuspammen, auch einfachererweise an info@sneakpot.de. Und was es damit auf sich hat und warum wir diese Fragen brauchen, das lösen wir dann in Kürze auf.
Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr? Okay. Wenn das so ist. Siehst du, das wusste ich jetzt sogar gar nicht. Aber wir lösen das dann auf, wenn es soweit ist.
Ja.
Und wir danken schon mal für die zahlreichen Einsendungen.
Ja.
Bis wann brauchen wir die?
Das muss schnell gehen. Haltet euch ran.
Freitag. Oder sowas.
Ja, also los. Wenn ihr das jetzt hört, direkt, ihr habt ja alle diese Smartphones, direkt E-Mail aufmachen, info@sneakpot.de unter irgendeine geistreiche oder halbwegs schwachsinnige, scheißegal, eine Frage, die ihr gerne beantwortet.
Bis zum 30. November, bitte.
Ja, vielleicht hat man noch bis Nikolaus Zeit, aber das wissen wir noch nicht.
Ja.
Ja. Gut. Ist immer Crowdsourcing, ist gut.
Ja. Also, wir haben ja sehr treue Hörer dieses Mal.
Dann hören uns diese treuen Hörer in der nächsten Woche wieder.
Ja.
Wir sagen danke für die Flatterspenden und
wir sagen Dankeschön.
Wenn ihr noch singen wollt, bitte, ich halte euch nicht auf.
Nein.
Wir gehen jetzt Caprese-Salat machen und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.